Ihr Lieben, wir haben am letzten Sonntag habe ich eine kleine Reihe angefangen unter dem Titel Fokus, habe ich es jetzt genannt. Was ist wirklich wichtig in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sein wollen? Darum soll es gehen. Ich will mit euch schauen auf das sogenannte Doppelgebot, was Jesus formuliert, als er gefragt wird, was ist das Wichtigste im Gesetz Gottes in Matthäus 22, und den großen Auftrag, den Jesus am Ende vom Matthäus-Evangelium gibt. Also es geht darum, Gott zu lieben und Menschen zu Jüngern zu machen. Ich glaube, das ist für unser Leben als Jesus-Nachfolger, sind das ganz entscheidende Punkte, und es werden ein bisschen mehr als drei Predigten, weil ich einfach ein bisschen auch vertiefen will an verschiedenen Stellen. Wir haben letztes Mal angefangen mit diesem großen Gebot, was eigentlich aus dem Glaubensbekenntnis Israels kommt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Wenn ihr nicht da wart, die Predigt ist online, ihr könnt sie gerne nochmal nachhören. Heute geht es mit diesem Thema, Gott lieben, über alles weiter. Und ich habe gedacht, es ist gut, nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen und uns ein Beispiel anzuschauen von einer Person, die das ausgelebt hat. Und Jesus hat damals gesagt, das, was sie getan hat, wird man durch alle Zeiten hindurch erzählen. Und das bestätigen wir hiermit, indem wir auch hier davon reden. Und ich möchte gern mit euch den Text lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Diese gleiche Geschichte wird an verschiedenen Stellen erzählt, immer ein bisschen anders. Das ist ein bisschen spannend für die Auslegung, aber da gehe ich jetzt gar nicht rein mit euch, sondern wir schauen uns einfach diese Version bei Johannes an, Johannes 12. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl, und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Eigentlich lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb. Denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus, lass sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Amen. Das Erste, ich will diese Predigt überschreiben mit schenkende Liebe, und das Erste, was wir sehen, ist eine schenkende Anbetung von der Maria. Sie ist die Hauptperson in der Geschichte. Und sie ist gleichzeitig die Person, der es am wenigsten wichtig ist, die Hauptperson zu sein. Sie ist nicht hier, um irgendwie eine Bühne zu kriegen, um groß rauszukommen, darum, dass es um sie ginge, sondern ihr geht es gerade um jemand anders. Und gerade darin ist sie uns schon ein Vorbild. Sie kommt nicht rein und sagt, ich zeige euch jetzt mal alle, wie hingegeben und anbetend ich bin, sondern sie fokussiert einfach auf Jesus. Sie will ihn tiefer erkennen, kennenlernen. Sie will ihm nah sein. Sie will ihm ihre Liebe, ihren Dank zeigen. Ein Kapitel zuvor hat er ihren Bruder von den Toten auferweckt. Und es ist ihr egal, was die anderen denken. Maria und ihre Schwester Martha und ihr Bruder Lazarus kommen in den Evangelien ein paar Mal vor. Drei Geschwister, die offensichtlich zusammenleben in Bethanien bei Jerusalem. So, ich glaube, so 10 Kilometer ist das. Nach den anderen Evangelien ist dieses Abendessen hier im Haus eines Simon. Kann sein, dass die da mit zu Gast waren und Martha eben da mit in der Küche geholfen hat. Ja, es gibt so Simons, die manchmal Leute zum Essen einladen. Und es ist wieder der Klassiker, Martha ist beschäftigt, die Gäste zu versorgen. Genau, Lukas 10, da ist genau die gleiche Szene. Martha ist da im Einsatz und Maria sehen wir in dieser Geschichte, ja, hat auch was mit Füßen zu tun, zu den Füßen von Jesus. Sie sitzt da, wo eigentlich die Jünger eines Rabbi sitzen. Und das ist jetzt absichtsvoll nicht gegendert, weil das waren normalerweise Männer. Dass da eine Frau sagt, ich möchte auch mitlernen und in die Schule gehen bei einem Rabbi, war eigentlich unerhört. Und entsprechend reagieren damals die Leute und ihre Schwester ist extra sauer, weil die nicht mithilft. Aber sie war fokussiert auf Jesus. Und das sehen wir immer wieder bei Maria. Zwischendurch, ich habe es schon angedeutet, ist ihre Liebe zu Jesus auf eine harte Probe gestellt worden. Als ihr Bruder schwer krank wurde und sie und ihre Schwester Boten zu Jesus geschickt haben, bitte komm schnell, sonst ist hier alles zu spät und Jesus kommt erstmal nicht. Der Bruder stirbt, wird begraben, es vergehen Tage und dann taucht Jesus irgendwann auf. Und das Wunder geschieht und er holt den Lazarus wieder aus dem Grab, er weckt ihn zum Leben. Und ich kann mir vorstellen, die Liebe von Maria, ihre Begeisterung, ihre Dankbarkeit zu Jesus ist umso größer, weil sie Großes erlebt hat mit Jesus. Und vielleicht ist da auch die Ahnung, dass sie Jesus nicht mehr so lange haben wird, dass er nicht mehr lange da sein wird. Es heißt hier, also er kommt nach Bethanien 6 Tage vor dem Passafest. Das ist also das Passafest seiner Kreuzigung. Wenn ich jetzt richtig nachgezählt habe, in der Chronologie bei Johannes ist das wahrscheinlich der Samstagabend, also nach dem Schabbat, vor dem Palmsonntag, vor dem Einzug in Jerusalem. Das passiert hier am nächsten Tag. Also die Uhr läuft sozusagen. Und sie fragt sich, wie kann ich ihm meine Liebe zeigen? Was kann ich ihm denn geben? Was ist das Kostbarste, das Wertvollste, was ich habe? Das ist ihre Frage ist nicht, oh, wenn ich Jesus nachfolge, was muss ich denn da machen? Wie viel muss ich denn da geben? Sondern sie guckt sich in dem Haus um und fragt sich, was kann ich ihm geben? Und ihr Blick fällt auf eine Flasche mit Nardenöl. Ich habe gelernt, die indische Narde, Nardostachys grandiflora, wächst im Himalaya bis auf 5.000 Meter oder 5.500 Meter Höhe und wurde schon in der Antike in den Mittelmeerraum importiert für horrendes Geld. Also der Judas ist hier schnell im Rechnen mit spitzen Bleistift und er sagt, also ein Pfund, 330 Gramm, ist ein kleines Vermögen wert. Er rechnet 300 Denare. Das war ungefähr das Jahreseinkommen eines ungelernten Arbeiters. Besserer Kompaktwagen, den Maria hier ausgießt. Ich weiß nicht, woher sie das Öl hatte. Vielleicht war das angespart, irgendwie geerbt, das Geld dafür, für eine Hochzeit, die vielleicht eines Tages doch noch kommen sollte. Aber die Entscheidung ist da, sie will das für Jesus geben. Und wirklich, sie gibt es ja wirklich dahin. Es ist dann weg. Also wenn du eine Wohnung hast und zu dem Missionar im Heimatdienst sagst, du kannst in dieser Wohnung sein, dann ist die Wohnung jeden Tag da und hinterher ist sie auch noch da, wenn der wieder auszieht. Das ist ein tolles Geschenk. Oder du leihst jemandem dein Auto für ein halbes Jahr. dann ist das nicht einfach weg, wenn er es dann nicht zu Schrott fährt. Aber sie gießt diesen Reichtum, den sie hat. Also, ne, wer hat, ich weiß nicht, wir machen jetzt nicht Handzeichen, wer hat ein Jahreseinkommen so auf der hohen Kante im Regal stehen? Sie gießt es einfach weg. Oder aus. Sie gibt es hin. Echte Hingabe. Und sie scheint sich da nicht drum zu scheren. Also diese Szene, Martha ist irgendwo unterwegs, bringt Essen, die Männer liegen zu Tisch. Das waren so Divans, wo man so seitlich drauf mehr so lag und um den Tisch rum, die Füße nach hinten weg, so dass man dann auch, also falls ihr euch fragt, ob die da unterm Tisch rumgekrochen ist, da kommst du von hinten dann auch gut an die Tische, an die Füße ran. Sie kippt dieses Öl über die Füße von Jesus und reibt es anschließend ab mit ihren eigenen Haaren. Also Bad Hair Day nennt man sowas, glaube ich. Aber auch das ist ihr egal. Überhaupt, dass eine jüdische Frau mit offenen Haaren rumläuft, war schon anstößig. Und dass sie dann mit ihren Füßen Öl abwischt von den Haaren eines Mannes, es geht eigentlich in keiner Kultur vermutlich. Aber sie ignoriert das und sie sagt, mein Kostbarstes gehört Jesus. Und wie ich hinterher aussehe, ist mir egal. Kennt ihr das so auf Instagram, wenn Leute so ihre stille Zeit fotografieren? Cappuccino, schön mit, ne? Und dann eine offene Bibel und die ist auch, die Bibel ist total akkurat und vorher nochmal den Tisch abgewischt und so weiter. Kann man ja machen, vielleicht ist ja eine Inspiration für jemand anders, also zu Bibel zu gehen, nicht auf Instagram zu gehen. Aber ihr ist es völlig egal, was der Style ist dabei. Sie will alles für Jesus geben. Und alle sind schockiert, bis auf einen, nämlich Jesus. Er nimmt sie gleich in Schutz und er sieht ihr Herz. Und übrigens, egal was du machst, Jesus sieht dein Herz. Da, wo es irgendwie im Chaos gerade ist, sieht er es. Und da, wo du einfach mit deiner Liebe zu ihm kommst und vielleicht gar nicht weißt, wie du sie ausdrücken kannst, sieht er dein Herz. Da, wo du mit irgendwelchen Fragen ringst, sieht er dein Herz. Du musst dann auch nicht irgendwie Angst haben, dass das rauskommt, weil er sieht es sowieso. Und dann ist es gut, damit offen bei ihm zu sein. Er sieht ihre Liebe. Er freut sich über sie. Und er nimmt eine geistliche Deutung vor. Wir wissen nicht, ob Maria irgendeine prophetische Ahnung hatte, was sie da eigentlich macht. Aber er sagt, das ist eigentlich eine Balsamierung schon, eine Salbung für mein Begräbnis. Da war das ja etwas abgekürzt, es musste alles schnell gehen, nur eine Woche später. Und er sagt, sie bereitet mich eigentlich schon auf mein Begräbnis vor. Es ist, was für eine Ehre. Und die Einladung, die wir hier rausnehmen können, ist, wenn du zu Jesus kommst, also erstmal die Einladung, dass du zu Jesus kommst, dass du ihm deine Liebe ausdrückst und dann schau nicht rechts und links. Ja, wir wollen rücksichtsvoll in der Gemeinde sein, miteinander klar, aber man kann manchmal, manche sind da völlig, haben da gar keine Antenne, aber manche sind da sehr befangen. Bin ich jetzt der Einzige, der jetzt aufgestanden ist? Ah, ne, setze ich mich schnell wieder hin. Oder was denken die anderen, wenn ich mich jetzt hinknie? Ah, da kniet schon jemand anders, dann kann ich mich auch hinknien. Ich weiß nicht, ob jemand solche Gedanken schon mal hatte. Und ich bleib jetzt, ich sitze jetzt hier so, ich muss einfach darüber nachdenken, was wir singen und die anderen denken, ich singe gar nicht mit oder so. Oh, ich muss weinen, wie peinlich ist das denn? Das spielt alles keine Rolle. Er sieht dich. Er kennt dich, er freut sich über dich. Er freut sich über deine Liebe, auch über deine bruchstückhafte Liebe. Wir haben letzte Woche schon mal über Petrus gesprochen, der irgendwann zusammenbricht, als Jesus ihn fragt, liebst du mich? Und nicht so ein im Brustton der Überzeugung, so ein solides Bekenntnis hat, wie man das von Petrus vielleicht sonst kennt, sondern es bröckelt so ein bisschen in ihm und er sagt, Herr, du kennst alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Also du weißt, was mein Herz jetzt hier zusammenkriegt. und das kriegst du. So schön oder so hässlich es ist, alles gebe ich dir. Und Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass du die Liebe, die er dir schenkt, er ist ja den Weg bis ans Kreuz gegangen, weil er dich so sehr liebt. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass du diese Liebe an dich ranlässt, in dein Herz reinlässt und dann ihm das zurückgibst, was du eben hast. Und nochmal, da geht es nicht darum, wie schön und wie prächtig das ist und wie gut die Frisur dann am Ende sitzt, siehe Maria. Sondern es geht darum, dass es dein Herz ist. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, sind wir eingeladen zu kommen, uns ihm zu schenken. Das Spannende in dieser Geschichte ist jetzt, sie endet hier nicht. Wir sagen, oh ja, das ist irgendwie sehr geistlich und sehr irgendwie inspirierend. Aber dann kommen sofort die anderen Stimmen. Und die kommen ja irgendwie immer dann auch. Ne? Manchmal von außen, manchmal in deinem eigenen Kopf. Hier sind diese Stimmung im Raum, wie peinlich kann es jetzt noch werden? Irgendwer muss doch jetzt mal einschreiten. Petrus schaltet irgendwie nicht. Das wäre ja so ein Kandidat. Der Mann der Stunde ist Judas Iskariot. Und hier redet nur er bei Johannes. Interessant ist, wenn man Matthäus, Markus liest, da heißt es, und die Jünger empörten sich und sagten, so viel Geld. Also er ist anscheinend der, der ausspricht, was alle denken. Ist ja immer schön, wenn es so einen Dummen gibt. So eine Verschwendung. Was hätte man damit nicht alles anfangen können? Es kommt erschwerend hinzu bei Judas, was Johannes uns hier aufdeckt, dass das Ganze offensichtlich vorgeschoben war. Dass er, ja, also er hätte das tatsächlich vorgezogen, wenn das Öl verkauft und das Geld in die Kasse gegangen wäre, aber er dachte eigentlich nur an einen einzigen Bedürftigen in der Geschichte, nämlich sich selbst, weil er offensichtlich aus der Gemeinschaftskasse ja, Geld abgezweigt hat für sich. Aber trotz das, was er sagt, ist ja nicht ohne Logik. So viel muss man ihm zugestehen. Hier ist kostbares Öl ein Jahresgehalt wert. Das wird ausgeschüttet und hinterher weggewischt. Was hätte man damit nicht machen können? Judas ist hier der scharfe Rechner. Wahrscheinlich hat er deshalb die Kasse gekriegt. Er kennt den Marktwert von Parfüm, finde ich auch interessant. Und er hat Ideen, was man damit vielleicht Sinnvolles machen könnte. Aber eine Sache, mir fällt der reiche Jüngling gerade ein, wo Jesus sagt, eine Sache fehlt dir. Oder ein paar mehr sind es hier. Was ihm gar nicht in den Sinn kommt, was in seinem Konzept gar nicht vorkommt, ist eine Liebe, die sich verschenkt. Die nicht nach Mark und Pfennig, Euro und Cent für die Jüngeren, rechnet. Was bei ihm gar nicht vorkommt, ist eine Freude daran, dass Jesus da ist, die nicht in den Gesetzen von Ökonomie und Logik funktioniert. Dass er einfach sagt, wow, du bist da. Irgendwie eine ja, verliebte Begeisterung für den Herrn, die auch Männern gut zu Gesicht steht. Das kommt bei ihm nicht vor. Sondern er rechnet da nur kühl durch. Er kann argumentieren, aber wir sehen nichts von diesem Herz für Jesus. Sein Herz bleibt kalt in der ganzen Geschichte. Die einzige emotionale Regung ist, dass er da seinen illegalen Gewinn vielleicht im Ausguss sieht. Und ich frage mich und ich wage es, euch zu fragen, wie viel von Judas in uns steckt. Ja, wo wir engagiert sind, wo wir Teil des Teams sind. Jetzt mal, also die Unterschlagung, den Betrug mal außen vor gelassen. Ja, das lassen wir mal weg. Aber einfach diese kühle Berechnung. Ja, du kannst dich einsetzen für die Sache, für die Gemeinde, für ein Werk, für einen guten Zweck. Aber du kannst an einem Punkt sein, wo du dich nicht mehr begeistern kannst für Jesus, wo dein Herz kalt bleibt. Du willst dich engagieren für Jesus, das wollte Judas bis zu einem gewissen Punkt auch, aber keine Sicherheit aufgeben. Und ich möchte dich fragen, wo stehst du? Wir haben hier so zwei Personen, die das repräsentieren. Da ist Judas, der auf seine eigene Sicherheit schaut, der findet, er muss selber nachhelfen. Also diese Diebstahlgeschichte müssen wir doch nochmal angucken. Ich meine, der war jetzt 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Also du bist unterwegs mit dem, der dem Sturm gebietet, der Tote auferweckt, der 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt macht mit einem Sandwich. Und du denkst, du bist immer noch damit beschäftigt, in die Kasse zu greifen, um dir irgendwas abzuzweigen. Also es bricht mir das Herz, wenn ich darüber nachdenke, wie klein dieser Mann denkt. Wie klein wir vielleicht manchmal von Gott denken. Sagen, ja, okay, Schöpfer des Universums, haben wir gesungen, Billion Different Times und so weiter. Aber irgendwie muss ich doch auch noch nachhelfen. Irgendwie reicht das vielleicht doch nicht, was Gott macht. Nur, dass er mich versorgt. Ja, ist ja schön. Aber versteht ihr, wie arm das wirklich ist? Er war so lange mit Jesus unterwegs, er hat alles gesehen. Petrus sagt später, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, unsere eigenen Augen haben gesehen, unsere Hände haben betastet. Thomas, ja gut, zum Schluss war Judas nicht mehr dabei, aber er hat das alles mitgekriegt. Er stand auch am Grab von Lazarus. Und er sagt, er ist dabei, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Dass diese Angst zu kurz zu kommen, nach dem System dieser Welt, wo jeder halt an sich selber denkt und dann ist an alle gedacht. Das ist Unglaube in Aktion. Und die bittere Ironie ist, dass der hier so empört ist über die Verschwendung, über diese Hingabe, dass der demnächst seine eigenen Opfer bringt. Er opfert seine Freundschaft mit Jesus. Er verschwendet sein eigenes Leben, aber nicht für die Liebe, sondern für 10% von dem Wert dieses Nardenöls, 30 Denare. Und auf der anderen Seite haben wir das totale Gegenteil. Maria, die nicht rechts und links guckt zum Leidwesen ihrer Schwester, die sich total hingibt mit allem, was sie eben hat und ist. Egal, was danach kommt, egal, was andere denken. Ja, kleines Dorf, die mit den Haaren im Öl und so weiter. Wenn ich mich nur Jesus anvertraue, dann bin ich gut aufgehoben. Glauben in Aktion. Liebende, schenkende Anbetung. Und vielleicht stehen wir zwischen diesen beiden Figuren. Und das ist die Frage, wo gehen wir hin? Jesus ist sehr deutlich in dem, was er lobt. Jesus nimmt die Maria in Schutz. Ja, er sieht ihr Herz. Und er weiß, es ist eine besondere Zeit. Er ist auf dem Weg zum Kreuz. Ich hatte es gesagt. Und er spricht aber auch schon über die Zeit danach. Weil er nimmt ja das Argument von Judas auf und sagt, Vers 8, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. will ich kurz erklären, weil es klingt ein bisschen abwertend oder ein bisschen gleichgültig. Oder man kann es zumindest so hören, naja, Arme gibt es halt immer. Es meint aber genau das Gegenteil. Eigentlich zitiert Jesus hier die Tora. 5. Mose 15, Vers 11 sagt Gott, es werden allezeit Arme sein im Lande, darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Also da, wo Menschen in Not sind, wird das Volk Gottes in die Pflicht genommen, für sie einzutreten. Also weil das sozusagen so ein Phänomen ist, was es immer gibt, dass da Armut ist, darum der Auftrag, ihnen zu dienen. Das ist das, was Gott sagt und was Jesus hier aufgreift. Und wir können uns ja fragen, wie können wir diese Hingabe ausdrücken, so wie Maria? Also wir können kein Salböl über die Füße von Jesus gießen. Und ja, manche kommen dann auf die Idee, ja, dann müssen wir eben die geistlichen Dienste luxuriös ausrichten. Also der Pastor braucht mindestens ein Bentley oder so, weil es ist ja Hingabe für Jesus oder vergoldete Mikroständer oder sowas. Also Dienst für den Reich, den Dienst im Reich Gottes auch finanziell auszustatten, ist eine sinnvolle Sache. Aber das ist nicht Ausdruck von Verschwendung. Die Salbung durch Maria ist hier eine einmalige Situation. Oder vielleicht ist das zweimal so ähnlich passiert, je nachdem, wie wir da die parallelen Texte deuten. Aber Jesus sagt auch zu dir heute, ich wünsche mir deine totale Hingabe an mich. Ich habe dir meine totale Hingabe geschenkt, meine ganze Liebe. Ich habe die Gemeinschaft mit dem Vater verlassen, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Ich habe alles gegeben für dich. Maria hat es gerade erlebt und ihr Bruder am eigenen Leibe. Jesus ist Herr über den Tod und sie will ihm diese Liebe zurückschenken. Jesus wünscht sich völlige Hingabe. Und das ist zuerst eine Sache des Herzens. Wem gehört dein Herz? Wem gehört deine Anbetung? Ist das für dich eine Priorität, ihn zu ehren? Fällt es dir leicht, ganz praktische Frage, im Gebet bei Dank, bei Lob, bei Anbetung zu bleiben? Ich stelle immer wieder fest, wie schwer das auch langjährigen Christen fällt. Das heißt, wir haben eine Gebetszeit und wir gehen nicht in die Fürbitte, wir fangen nicht an, für unsere Probleme zu beten, sondern wir danken vielleicht noch nicht mal für konkrete Dinge, die Jesus getan hat in unserem Leben. Danke für das Essen, danke für die Wohnung und so, sondern wir loben Gott für das, wer er ist. Mit unseren Worten. Ich glaube, wir tun gut daran, das zu üben. Sagen, ich ehre dich. Ja, du ehrst ihn auch, wenn du ihm deine Sorgen bringst, ja. Aber es ist gut, wenn wir auf ihn schauen. Ihm die Ehre geben. Eine Sache des Herzens heißt auch, wem gehört dein Leben? Wem gehören deine Sachen? Wem gehören deine Beziehungen? Und das ist unabhängig davon, ob das jetzt viel oder wenig ist, nach welchem Maßstab auch immer. Und ich frage dich, hast du das Gott mal gesagt? Sehr bewusst, alles gehört dir. Mein Geld, meine Wohnung, mein Auto, wenn ich sowas besitze, mein Fahrrad. Aber auch meine Ziele und meine Wünsche. Kinder, Ehepartner oder der Wunsch nach Kindern, der Wunsch nach einem Ehepartner. Und das ist ein Schritt, der kostet dich was. Auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Denn da überschreite ich diese Grenze zwischen Judas und Maria, dass ich sage, du bist mein Versorger. Das, was ich hier habe. Wenn du mir sagst, ich soll es weglegen, dann lege ich es weg. Es gehört ja sowieso dir. Und in deinem Herzen, in deinem Geist sagst du, Herr, meine Wohnung gehört dir. Und in der Regel heißt es nicht, dass Jesus dann sagt, prima, zieh bitte bis zum nächsten Ersten aus. Aber er ist der Herr darüber. Er bestimmt darüber. Ja, was mache ich denn mit dem, was ich empfangen habe? Er lehrt mich zu teilen. Er lehrt mich, gastfreundlich zu sein. Er lehrt mich, mein Auto zu verleihen, auch wenn es neu ist. Vielleicht zeigt er dir auch tatsächlich, das sollst du nicht mehr haben. Denk, ich habe eben schon mal den reichen Jüngling erwähnt. Ja, die meisten kennen die Geschichte. Der kommt zu Jesus und sagt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu haben? Jesus nennt ihm so ein paar Gebote und sagt, ja prima, check, 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 habe ich alles gemacht. Und Jesus sieht sein Herz einmal mehr und sieht, wie er an seinem Besitz klebt und sagt ihm, gib das alles weg. Verkauf es und gib das Geld den Armen und folge mir. Und das bringt er nicht fertig. Jesus sagt Jesus zu jedem, verkauf alles, was du hast? Nein. Aber er sieht unser Herz und manchmal merkt, ja, sagt er tatsächlich, nee, das brauchst du nicht. Lass es weg. Vielleicht zeigt er dir, dass du deinen Lebensstil bewusst einfacher halten sollst, als du es müsstest, um beweglich zu sein für sein Reich, um Geld freizusetzen für sein Reich. Jesus gibt auch eine Antwort auf die Frage, wie kann ich dir jetzt über mein Gebet, über meine gesprochene, gesungene Anbetung hinaus meine Liebe zeigen, so wie Maria das gemacht hat. Er sagt, Vers 8, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Also er sagt, du willst mir dienen, du willst mir deine Liebe zeigen, du willst Hingabe leben, ich zeige dir, wie das gehen kann. Matthäus 25. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben, sagt Jesus. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Und so weiter. Vers 40, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also da, wo du Liebe zeigst, in einer sehr praktischen Weise für Menschen in Not, sagt Jesus, das nehme ich persönlich. Das ist so, als wenn du es mir getan hättest. Das hast du mir getan. Und ja, wir merken schon, wie diese Gebote von Jesus zu lieben, wie die zusammenhängen. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Und das Zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da werden wir noch mehr draufkommen in der Reihe. Aber hier ist schon die Brücke. Sagt, okay, eine Art, mich zu lieben, sagt Jesus, ist, dass du deinen Nächsten liebst, und zwar ganz praktisch, den, der jetzt deine Hilfe braucht. Also Jesus begegnet uns als der Gebende, als der Dienende, als der sich aufopfert. Maria und Martha und Lazarus hatten gelernt von ihm, er ist tatsächlich Herr über Leben und Tod und er gibt Leben über den Tod hinaus. Und dann ist die Frage, als wen hast du ihn kennengelernt? Was hat er dir geschenkt? Denn er kommt zu dir mit seiner schenkenden Liebe. Ich habe damit angefangen, darüber zu reden, was wir ihm schenken. Aber eigentlich am logischen Anfang steht immer er, der sich hingibt, der sich verschenkt. Und wenn du seine schenkende Liebe empfangen hast, dann ist die natürliche Folge, dass in deinem Herzen so eine schenkende Liebe wächst. Eine Liebe, die sich verschenkt an Jesus in der Anbetung. Eine Liebe, die sich verschenkt an den Nächsten, an den, der Hunger und Durst hat, nach Wasser und Brot, nach Liebe und Annahme, nach Leben und Sinn. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Als die Maria die Füße salbt von Jesus, heißt es dann, das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. 2. Korintherbrief sagt Paulus, Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Wenn wir ja nicht nur unsere fromme Welt pflegen, um unsere Bedürfnisse kreisen, sondern mit einer radikalen, heißen Liebe Gott lieben und die Menschen um uns rum, mit allen Konsequenzen, dann setzt das einen herrlichen Duft frei um uns herum, hier in Marburg, weit darüber hinaus. Denn viele wahrnehmen werden und werden Gott die Ehre geben. Amen. Jesus, ich liebe dich. Ich will dir das sagen. Danke für deine Liebe, die du mir geschenkt hast, die du uns geschenkt hast. Danke für dein Leben, das du hingegeben hast, damit wir Leben haben. Und du wünschst dir unsere Antwort. Nicht eine berechnende Antwort, fragt, wie viel sie geben muss, sondern Herzen, die sich ganz öffnen zu dir. Die sagen, alles gehört dir.